sehe ich immer wieder in Gesprächen. Da habe ich auch eine Anekdote aus meiner täglichen Arbeit aus dem Mittelstand, wo dann der Geschäftsführer sagte, ja, wir sind Marktführer, jeder kennt uns, wir brauchen keine Suchmaschinenoptimierung. Und dann haben wir einfach mal geschaut, ja, okay, wie stark wird denn die Marke gesucht, das Unternehmen gesucht und wie stark wird eigentlich der generische Begriff nach deren Kategorie gesucht? Und der war eben viermal stärker. Das heißt, auch hier würde ich mich nicht immer darauf auf das Bauchgefühl verlassen, sondern auch sagen, okay, ich muss das an Daten belegen.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: die 10 häufigsten Fehler bei der Suchmaschinenoptimierung mit Klaneo-Geschäftsführer Matthäus Michalik. Und hier ist euer Host und für Gründer Chefredakteur René Klein.
Eine Top-Platzierung bei Google bringt viele Besucher auf meine Website, aus denen dann Kunden werden können. Suchmaschinenoptimierung hilft, diese Spitzenplätze zu erzielen. Aber nur, wenn ihr die klassischen Fehler nicht macht. Welche das sind, erklärt Matthäus Michalik, Mitgründer und Geschäftsführer der internationalen SEO-Agentur Klaneo. Hallo Matthäus, schön, dass du wieder dabei bist.
Hi René, vielen Dank für die erneute Einladung.
Und auch euch vielen Dank fürs Einschalten. Matthäus, bevor wir auf die 10 Fehler eingehen, definier doch am Anfang nochmal kurz, was SEO eigentlich ist.
Sehr gerne. Also SEO steht für Suchmaschinenoptimierung, im Grunde Search Engine Optimization, und bedeutet, dass es die Disziplin im Marketingmix, die dich befähigt, deine Webseite den Nutzerbedürfnissen gerecht zu werden, aufzubauen und über die Suche Top-Platzierungen zu generieren und darüber eben Besucher zu generieren. Und da gibt es 4 Kernbereiche: Strategie, Technik, Content und Off-Page.
Dazu können wir auch gleich nochmal sagen, haben wir schon die eine oder andere Podcast-Folge aufgenommen. Insofern, wer da gerne ein bisschen tiefer reingehen möchte, findet Matthäus dann bei uns im Podcast. Matthäus, welche Fehler hast du uns mitgebracht? Starten wir mit dem Fehler Nummer 1.
Genau, Fehler Nummer 1, zu denken, dass SEO nicht relevant ist. Sehe ich immer wieder in Gesprächen, da habe ich auch eine Anekdote aus meiner täglichen Arbeit aus dem Mittelstand, wo dann der Geschäftsführer sagte, ja, wir sind Marktführer, jeder kennt uns, wir brauchen keine Suchmaschinenoptimierung. Und dann haben wir einfach mal geschaut, ja, okay, wie stark wird denn die Marke gesucht, das Unternehmen gesucht und wie stark wird eigentlich der generische Begriff nach deren Kategorie gesucht? Und der war eben viermal stärker. Das heißt, auch hier würde ich mich nicht immer darauf auf das Bauchgefühl verlassen, sondern auch sagen, okay, ich muss das an Daten belegen. Und Suchmaschinenoptimierung kann in der Regel für jedes Unternehmen relevant sein, solange es eine Nachfrage gibt. Also die Suche an sich ist immer nachfragebedienend. Wenn wir ein super innovatives Produkt haben, was eben noch niemand kennt, dann ist vielleicht die Suche nicht der richtige Kanal. Aber wenn ich weiß, ich bin in einem bestimmten Bereich, da wird nach einer Lösung gesucht, nach Problemen gesucht, nach einem Dienstleister oder auch nach einem Produkt gesucht, dann ist die Suchmaschinenoptimierung und der Kanal organische Suche definitiv relevant für ein Unternehmen.
Das heißt, in dem Beispiel, was du gebracht hast, war eigentlich die Suche nach dem Produkt, nach dem Angebot, das der Mittelständler hat, viel höher als nach der eigentlichen Marke. Das heißt, die Chance, dass ihn auch Leute finden, die das Unternehmen bisher noch gar nicht auf dem Schirm haben, ist eigentlich da.
Und er definitiv
könnte deutlich mehr Besucher übers Internet erreichen.
Ja, und das sind ja auch die Suchvolumendaten, die man über verschiedene Tools bekommt, zum Beispiel auch selbst von Google, wenn man Google-Anzeigen schaltet über den Keyword-Planner. Ich will jetzt hier nicht diskutieren, ob die Daten jetzt zu 100% akkurat sind, aber die geben definitiv eine Orientierung. Und wenn ich sehe, dass nach meinem Produkt viermal so stark gesucht wird als nach meinem Unternehmensnamen, dann sollte ich mir doch schon die Frage stellen, okay, gibt es nicht da wirklich potenzielle Kunden, Kundinnen, die mich noch nicht kennen?
Da vielleicht nochmal eine Nachfrage, weil der eine oder andere kann jetzt ja vielleicht doch denken, okay, aber was könnten die Leute denn suchen, um mich zu finden? Oder ne, mein Produkt, meine Dienstleistung hat irgendwie so einen Begriff, da gibt es kein Suchvolumen. Also dann vielleicht tatsächlich mal zu gucken, ein paar Begriffe einzugeben und dann aber zu sehen, oh, das Suchvolumen ist relativ gering. Ja. Was würdest du da noch entgegnen?
Ja, also um die richtigen Begriffe zu finden, häufig auch mal mit dem Kundenservice sprechen, Außendienst. Die wissen letztendlich, wie die Zielgruppe tickt, wie die Zielgruppe möglicherweise nach den Produkten und Dienstleistungen sucht. Wenn wir sehen, es gibt wirklich kein Suchvolumen danach, nach dem Produkt, dann kann es natürlich sein, dass es nach Anwendungsfällen gesucht wird. Also ich würde immer schauen, wo können wir als Unternehmen eine gute Lösung bieten, sei es ein Produkt, sei es eine Dienstleistung, um sich da zu positionieren. gehen wir davon aus, es gibt wirklich kein Suchvolumen, weil es komplett innovativ ist. Habe ich auch eine Anekdote aus meiner täglichen Arbeit mit einem Startup mal gesprochen. Die haben Gaming-Zubehör verkauft, aber nicht klassisch Gaming-Maus und Gaming-Tastatur, sondern im Grunde Gaming-Gerät, die man sich an die Füße schnallt und mit den Füßen noch weitere Aktionen durchführen kann. Natürlich sucht niemand nach Gaming-Zubehör für die Füße. Das heißt, das ist ein so typisches Produkt, wo ich sagen würde, da ist die Suche nicht relevant, weil die Awareness für das Produkt ist noch nicht gegeben. Natürlich kann man dann überlegen, was ist der perfekte Gaming-PC, über Informationen an die Zielgruppe herantreten und eher so einen Informationskanal aufbauen, um zu sagen, hey, das neueste Produkt, was du haben solltest in deinem Gaming-Setup, sind eben unsere Fußpedalen oder was es auch immer sein mag. Das kann schon sinnvoll sein, um da eine gewisse Awareness zu schaffen, dass man um das Thema herum sich positioniert, um zu sagen, hey, unsere Lösung ist etwas, was du noch nicht kennst, aber was du vielleicht doch brauchst.
Ich glaube, weil du das Beispiel auch schon häufiger hattest mit dem Malerbetrieb, ne? Dass im Zweifel nicht nach einem ganz speziellen Malerbetrieb gesucht wird, sondern eben, man kann auch über den Umweg gehen, zu sagen, Mensch, ich möchte mich beim Thema Wand streichen oder welche Farbe muss zuerst dran oder was ist die Grundierung oder was auch immer. Also über diese Themen kommen und damit dann im Prinzip Leute für mein Produkt sensibilisieren.
Genau, also die Leute, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie einen Maler brauchen, sieht man auch häufig im Handwerksbereich, die großen Baumärkte, die haben dann häufig diese Projekte, die sie vorstellen oder auch die Anleitungen, How-Tos, die sie haben, wo dann gesagt wird, okay, wie verlege ich mein Laminat? Natürlich ist für einen Baumarkt gar nicht so relevant, jemand, der nach wie verlege ich Laminat sucht, weil die häufig das Laminat schon zu Hause haben und dann verlegen wollen. Aber trotzdem ist es ja etwas, wo man eine Beziehung aufbauen kann. Und das kann ich als Handwerker, als Maler genauso machen. Ich sage, hey, was gibt's eigentlich für Tipps, um die Tapete abzuziehen, um besser zu tapezieren, schneller zu tapezieren, richtig zu streichen, vom Fenster zur Tür, von der Tür zum Fenster. Ich bin kein Maler. Da gibt's sicherlich die ein oder anderen Techniken, die man vielleicht so noch nicht kennt. Und darüber kann ich eben auch als Handwerksbetrieb sprechen.
Gut, dann lass uns zum Fehler Nummer 2 kommen.
Fehler Nummer 2 steckt eigentlich schon im Namen, Suchmaschinenoptimierung. Also viele denken, dass wir für die Suchmaschine optimieren, aber wir optimieren vielmehr für die Nutzenden der Suchmaschine. Das heißt, wir wollen die Person erreichen, die über Google nach Informationen, nach Produkten, nach Lösungen sucht. Und häufig denken Unternehmen, ja, dieser SEO-Content, den produzieren wir ja nur für die Suchmaschinen, der sollte am besten auch gar nicht sichtbar sein, am besten irgendwie unterhalb des Footers. Grauer Text auf grauem Hintergrund, dass man ihn bloß nicht sieht. Und das ist meiner Meinung nach definitiv der falsche Ansatz, weil die Inhalte sollen eben dem Nutzenden helfen, etwas zu finden, ja, oder auch eine Lösung zu präsentieren, Produkt zu präsentieren. Deswegen würde ich auch immer ganz klar sagen, der Content muss nutzerzentriert sein und sollte eben nicht nur aus SEO-Gesichtspunkten geschrieben sein, sondern wirklich einen Mehrwert bieten für den Suchenden, für die Suchende. Und das ist eigentlich auch häufig ein Fehler, den Unternehmen machen, dass sie sagen, ja, dieser SEO-Content, der wird da schon irgendwo platziert, aber der Content sollte eigentlich Teil des Erlebnisses auf der Webseite sein.
Ja, betrifft aber dann auch sehr häufig eben, was da an Content präsentiert wird, ne? Weil ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Vielleicht gelingt es mir, eine gute Position zu haben, dann kommt der Nutzer auf meine Seite und dann kriegt er aber Text wie, na, erstmal wird ellenlang was erklärt, es sind lange Absätze, was auch immer. Das Problem ist, die meisten User springen dann ab. Na, also dann habe ich zwar für die Suchmaschine optimiert, so wie du es ja auch beschrieben hast, ist aber der klassische Fehler, weil der Nutzer dann geht. Und dann habe ich außer dem Besuch halt nichts davon gehabt.
Genau. Und deswegen halt auch jeder Tipp weg vom Fließtext hin zu verschiedenen Content-Formaten. Das kann vielleicht auch mal ein FAQ sein, was auch vielleicht eingeklappt ist. Da scheiden sich auch die Geister. Viele sagen ja, eingeklappter Content wird nicht so stark gewertet von Google wie komplett sichtbarer Content. Das mag der Fall sein, aber letztendlich müssen wir ja auch diese zwei Welten miteinander verbinden. Einmal die Suchmaschine muss meinen Inhalt lesen und verstehen können, aber die Nutzende muss das konsumieren oder das finden, was sie sucht. Und wenn es dann eben ein sehr, sehr langer Text ist, ohne Absätze, ohne Passagen, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer zu konsumieren. Deswegen lieber auch mal zu überlegen, einfach FAQ-Modul zu integrieren, verschiedene Bausteine zu haben, mal Bilder, mal Grafiken, mal Tabellen einfügen. Also alles, was den Lesefluss verbessert, ist auch ein guter Ansatz für Suchmaschinenoptimierung.
Schnell zum Punkt kommen. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Und da ja diese, ich glaube, sie heißen nicht Social Signals, aber quasi die User Signals, genau, die habe ich gesucht. Das wird ja im Endeffekt auch mit in das Ranking dann wiederum von Google berücksichtigt.
Ja. Definitiv.
Vielleicht daher mal der Tipp, schaut euch mal einfach andere Webseiten an, auf die ihr so geht, wenn ihr irgendwas sucht und guckt einfach, wann würdet ihr eigentlich von dieser Webseite abspringen. Und ich glaube, das passiert relativ häufig und man ärgert sich dann eigentlich über die Webseiten. Und dann aber daraus mitzunehmen, okay, was kann ich für meine Website besser machen, damit ich nicht nur gut ranke, sondern eben auch für den User Mehrwert liefere. Damit ihr diesen Fehler Nummer 2, den Matthäus ja genannt hat, also SEO nicht nur für die Suchmaschine machen, nicht macht. Matthäus, Fehler Nummer 3.
Fehler Nummer 3, auch ein Teil der Strategie, keine Strategie zu haben, sei es in Form von Themen, sei es in Form von Keywords. Also wenn ich sehr planlos an meine Webseite gehe und die optimiere, dann werde ich nicht zum Erfolg kommen. Bedeutet, bevor ich meine Webseite optimiere, sollte ich mir ganz klar einen Plan machen. Wer ist meine Zielgruppe? Also die erstmal zu verstehen und auch deren Suchen zu verstehen, Bedürfnisse, Probleme, die sie möglicherweise haben und dann auch das mit der Webseite zu beantworten. Also ist es eher ein Thema für die Startseite? Ist es eher ein Thema für den Blog oder für den Ratgeber? Ist es eher eine Service-Seite? Ja, bleiben wir mal bei dem Maler. Maler Berlin wäre der Begriff für die Startseite und vielleicht sowas wie Tapezieren Berlin wäre dann vielleicht eine Dienstleistung mit einer Dienstleistungsseite. Bedeutet, ich muss mir ganz klar ein Bild machen von den Themen, die ich bedienen will und wo ich sie auf der Webseite platzieren werde.
Zu diesem Thema, wie man Themen recherchiert und auch Keywords findet, haben wir auch eine eigene Podcast-Folge. Da könnt ihr tiefer reingehen. Kannst du vielleicht mal ganz kurz und pragmatisch, wie, sagen wir mal, ein kleines Unternehmen vielleicht sich so einen Plan machen könnte. Wie könnte man das, sagen wir mal, in Excel strukturieren, um da so zumindest planvoll vorzugehen?
Genau. Ich würde jetzt sagen, das ist ein klassischer Fall von B2B. Sagen wir mal, im B2B-Bereich haben wir häufig die Startseite, wir haben häufig unsere Dienstleistungsseiten, dann haben wir vielleicht noch Branchenseiten und dann haben wir noch weitere Informationen wie Ratgeber, wie ein Blog, wie weiterführende Informationen. Und ich würde dann eben immer vorgehen und mir anschauen, was macht der Wettbewerb, mit wem konkurriere ich, was macht vielleicht der Wettbewerb schon mal gut. Das Rad muss man nicht immer neu erfinden, sondern man muss es irgendwie besser und schneller machen. Da gibt es dann auch diverse Tools, die aus der SEO-Industrie kommen. Es gibt auch Tools von Google wie der Keyword Planner oder eben Systrix und Searchmetrics, Ahrefs, SEMrush, da gibt es ganz, ganz viele. Und dann muss man sich eben durch die Themen einmal durcharbeiten. Ich fange gerne mit so einer Mindmap an und zu sagen, okay, was will ich eigentlich bedienen als Unternehmen? Was sind meine Kerndienstleistungen? Was sind meine Kernbranchen? Und dann einfach zu schauen, okay, wird nach diesen Dienstleistungen gesucht? Wenn ja, wie wird danach gesucht? Und wie wird vielleicht nach meiner Branche gesucht? Also wenn ich sage, irgendwie Maler im Industriegebiet oder Industriegebietmaler, Industriehallenmaler, dann ist das vielleicht eher eine Branche. Und wenn jemand jetzt sagt, okay, ich suche jemanden, der für mich tapeziert oder der für mich renoviert, das ist vielleicht eher eine Dienstleistung. Und das ist meiner Meinung nach das richtige Vorgehen, sich einmal die Marktbegleiter anzuschauen und dann zu sagen, für was will ich eigentlich als Unternehmen stehen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Dann lass uns zum Fehler Nummer 4 kommen.
Fehler Nummer 4 sehen wir sehr, sehr häufig bei kleinen Unternehmen, die vielleicht noch gar nicht so digital und affin sind, dass im Grunde ein One-Pager genutzt wird. One-Pager sind de facto nicht schlecht, aber nicht geeignet für die Suchmaschinenoptimierung, weil ein One-Pager, wie der Name schon sagt, besteht aus einer langen Seite mit Sprungmarken. Und wenn ich sage, ich habe verschiedene Dienstleistungen, die ich anbiete, ich habe vielleicht verschiedene Standorte, die ich habe, wenn ich ein bisschen größeres Unternehmen bin, im Mittelstand, ich habe bestimmte Lösungen, dann brauche ich mehr als eine Unterseite. Und das ist eigentlich die Herausforderung, dass man dann sich irgendwie entscheidet, ja, wir machen jetzt eine neue Webseite und die soll schön und fancy sein, dann ist es nur ein One-Pager, aber der ist halt eben nicht praktikabel für die Suchmaschinenoptimierung, weil wir für jede Suchintention, die es da draußen gibt, jemand, der nach einer bestimmten Branche sucht, nach einer bestimmten Lösung sucht, nach einer bestimmten Dienstleistung sucht, braucht dafür eine dedizierte Seite. Kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel in Zalando ist und man hätte nur die Startseite mit allen Produkten, da würde der Nutzer sich auch nicht zurechtfinden und auch der Nutzende würde auch nicht aus der Suchmaschine kommen können, weil die Suchen sehr, sehr speziell sind. Also man sucht entweder eine Badehose oder Schuhe oder eben auch weiße Sneaker oder schwarze Sneaker. Das bedeutet, je nachdem, was Personen suchen, geben sie andere Suchbegriffe bei Google ein und darauf müssen wir mit einer Unterseite antworten. Also es wird nicht möglich sein, alles auf einer Seite zu optimieren. Deswegen sind One-Pager eben nicht geeignet für die Suchmaschinenoptimierung.
Das ist ganz gut verknüpft mit deinem dritten Punkt, ne? Quasi sich einen Plan zu machen und dieser Gedanke jetzt nochmal, dass wir für jede Suchintention, so sie denn ausreichend Suchvolumen hat, im Prinzip auch eine dedizierte Seite kreieren sollten, auf der wir dann eben, und dann nochmal der Rückgriff auf Fehler Nummer zwei, auf der wir dann wirklich ein spezifisches Problem oder eine Frage lösen. Ne? Eben das Thema Tapezieren oder eben das Thema Streichen oder das Thema Parkett ausbessern, wie auch immer. So, dafür dann eben unterschiedliche Unterseiten, damit die voneinander abgegrenzt sind. Und Google dann es auch einfacher hat, genau, zu erkennen, welche Seite ist eigentlich relevant für was. Nummer fünf
fällt eher in die Technik rein von Suchmaschinenoptimierung. Die Suche oder die Suchmaschine muss meine Webseite gut verstehen können. Das bedeutet, sie muss eben auch schnell erreichbar sein. Ich brauche schnelle Zugriffe. Ich glaube, das kennt jeder selbst, wenn er in der U-Bahn sitzt oder irgendwo auf dem Land sitzt, besucht eine Webseite und die ist extrem langsam. Die Wahrscheinlichkeit, dass man wegklickt und auf ein anderes Suchergebnis klickt, ist sehr, sehr, sehr hoch. Und das ist eben etwas, was auch in die Nutzererfahrung reinspielt. Google will schnelle Webseiten, dass die Nutzenden direkt das finden, was sie suchen. Und da gibt es halt eben verschiedene Fallstricke. Ich glaube, so der größte Fallstrick, den ich immer wieder sehe, ist, dass wenn Bilder verwendet werden, die in der Auflösung verwendet werden, wie sie geschossen werden, dann sind es irgendwie 3-4 Megabyte, keine Ahnung, 20 Megapixel etc. pp. Aber die sind gar nicht optimiert für die mobile Seite oder auch für die Desktop-Seite. Da gibt es ganz viele Tools, die auch einem helfen können, Bilder zu optimieren. Das sind häufig die größten Baustellen bei dem Herunterladen einer Seite für das Endgerät, sei es jetzt Smartphone, Tablet oder Desktop. Und das führt eben dazu, dass die Nutzersignale schlecht sind, dass Google eben auch die Webseite eventuell als nicht so relevant einschätzt, weil einfach die Inhalte zu lange brauchen, bis sie der Endkonsument, der über die Suche kommt, konsumieren kann.
Mhm. Da sind wir dann also einerseits in dem Bereich, wie du es beschrieben hast, was wir selber in der Hand haben. Also das Thema, ne, die Bilder, die ich hochlade, auch wie viele Bilder ich hochlade. Ne? Also muss man sich vielleicht auch manchmal überlegen, ob ich jetzt wirklich so viele Bilder brauche, ob ich so ein Bilderkarussell brauche. Es wird ja alles quasi geladen. Und gleichzeitig auch nochmal das Thema Hosting, dass ich mir da Gedanken mache und schaue, was bietet mir eigentlich mein Hoster.
So. Ja, definitiv. Und vielleicht ist der günstigste Hoster nicht unbedingt der beste. Muss man sich natürlich anschauen, was für Serverinfrastruktur steckt dahinter. Aber das günstigste ist häufig nicht das beste. Und genauso bei den ganzen Content-Management-Systemen. Da gibt es Content-Management-Systeme, die einem schon helfen, die Bilder richtig runterzurechnen oder die auch vorher bearbeitet werden, bevor die auf die Webseite kommen. Und dann gibt es auch Content-Management-Systeme, die dann die Bilder wirklich eins zu eins integrieren und hochladen.
Wo wir gerade bei Technik sind, ist nicht oft, aber hin und wieder fällt es mir immer noch auf, dass Seiten keine SSL-Verschlüsselung haben. Ja. Also gerade bei sehr kleinen Unternehmen auch oder Selbstständigen, auch Seiten, die schon dann relativ alt sind, wenn man sich die anschaut. Aber tatsächlich passiert das auch noch.
Genau, guter Punkt. Könnte man in die Technik mit reinziehen lassen, vielleicht auch zu unserem nächsten Stolperstein und Problem. Das SSL-Zertifikat, das wurde bestimmt vor 10 Jahren oder nicht, wenn nicht sogar schon länger, als Pflicht eingeführt, weil Google gesagt hatte, sie wollen eben sicherstellen, dass die Webseiten, die bei Google gefunden, auch sicher sind. Bedeutet auch, wenn man eine Webseite besucht, die kein SSL-Zertifikat hat oder das ist abgelaufen, bekommt man auch eine sehr prominente Warnung. Vorsicht, willst du hier weiter surfen? Ja, nein. Und das ist natürlich auch etwas, was für den Nutzen dann eine Katastrophe ist. Ich glaube, ich würde nicht bei einem Dienstleister anrufen oder Anfrage stellen, wenn die Webseite eben schädlich sein könnte. Also das wird definitiv sehr stark abschrecken. Und das ist meiner Meinung nach auch so ein Mindestmaß an Anforderungen, die man heutzutage an der Webseite hat.
Genau, du hast gerade angesprochen. Fehler Nummer 6 dreht sich nämlich auch um die Technik.
Genau, das sind so typische Hygienefaktoren. Wie du schon sagtest, alles, was wir selbst auf der Webseite verändern können, in Form von On-Page-Faktoren, sollten wir auch verändern. Bedeutet, Alttext pflegen. Kommt auch wieder mit den Bildern hinzu. Die Suchmaschinen lesen nicht die Bilder aus, sondern versuchen über den HTML-Code das Bild zu lesen. Bedeutet, ich kann eine Beschreibung hinterlegen, ich kann Alt-Tag hinterlegen, zu sagen, okay, das ist ein Bild von uns beim Streichen, von uns beim Tapezieren. Und das sind zum Beispiel ein Thema. Ein weiteres Thema sind kaputte Verlinkungen intern, dass man intern irgendwie über eine Weiterleitung geht oder eine 404-Seite verlinkt, dass Bilder nicht verfügbar sind, weil sie vielleicht irgendwie vom Server gelöscht wurden und ist quasi dann Fehler hinterlegt. Also alles, was man selbst beeinflussen kann, auch sowas wie Titel und Description, was selbst in meiner Hand liegt, dass die halt eben nutzerfreundlich gestaltet sind. Das sind alles eher so Hygienefaktoren, so Basics. Aber ich bin immer der Meinung, wenn man schon die Basics nicht im Griff hat, warum sollte man die anderen Bereiche irgendwie gut können? Das heißt, die Basics sind immer der erste Schritt, an den ich mich wage, zu sagen, okay, ich habe meine Webseite im Griff. Google kann sie gut verstehen, kann sie crawlen, kann ihr Inhalt auslesen. Da gibt es keine Hürden für die Suchmaschine. Dann wird da auch dadurch letztendlich relevanter für die Suche an sich.
Und da gibt es aber Tools, die mir dabei helfen, diese Fehler zu finden.
Genau, es gibt ganz viele SEO-Tools. Ein groß genanntes ist Sistrix, was so sehr bekannt ist im deutschen Markt. Es gibt noch SEObility, was ein bisschen für den schmaleren Taler gedacht ist. Da kann man sicherlich einfach mal googeln nach SEO-Tools oder SEO-Audit-Tools. Gibt es vielleicht hier und da auch kostenlose Varianten. Wobei da muss man natürlich bedenken, dass die auch vom Leistungsumfang eingeschränkt sind. Und bei manchen Hostern hat man sogar so kleine SEO-Tools auch mit im Web-Paket.
Sodass
man
dann im Prinzip die Fehlerliste ausgespuckt wird. Also genau. Man kann sich das so vorstellen, dass das Tool analysiert einfach die Seite nach diesen Themen. Ne? Da fehlen irgendwie Bildbeschreibungen, die Alt-Text, da funktionieren irgendwelche Links nicht und so weiter und so fort. Genau. Und dann kann man das im Endeffekt abarbeiten. Ja. Um dann hoffentlich auch von Google wieder ein paar Pluspunkte zu bekommen. Fehler Nummer 7.
Fehler Nummer 7 geht einher mit dem Fehler Nummer 3, mit der fehlenden Strategie letztendlich. Wenn ich eine Strategie dann habe, das ist ja dann der nächste Schritt, das wäre die Empfehlung von Fehler Nummer 3, kommt es ja auch an die Content-Erstellung. Das bedeutet, ich will natürlich für die Begriffe, die für mich relevant sind, so gut wie möglich gefunden werden. Das heißt, man könnte denken, je mehr ich auf dieses Thema eingehe, je mehr ich dieses Keyword in meinen Text einbaue, desto relevanter wird mein Text. Und das ist eben falsch, weil es dann zu Keyword-Stuffing führen wird. Also man sieht das immer wieder mal, mittlerweile zwar sehr selten, aber dann wirklich überall das Keyword zu finden ist. Titel in der ersten Überschrift, in jeder zweiten Überschrift, im Text, überall ist ein bestimmtes Keyword zu finden. Dann spricht man von Keyword-Stuffing, was eben den natürlichen Lesefluss auch hemmt. Das bedeutet auch hier nochmal, wir haben ja gesagt, bei Punkt 2, wir schreiben nicht für die Suchmaschine, sondern für den Nutzenden. Das muss eben auch für einen potenziellen Kundin konsumierbar sein. Bedeutet alles, was irgendwie eine Überoptimierung ist, und da gibt es leider jetzt keinen Pi mal Daumen Prozentregel, sondern sollte eben in einem natürlichen Fluss sein, dass die Keywords in den Text integriert sind, aber eben nicht es so aussieht, als ob der Text nur bestehen würde, weil man da versucht, auf Biegen und Brechen irgendwelche Keywords zu integrieren.
Was man ja stattdessen auch tun kann, ist alternative Begriffe zu verwenden. Klar, ne? Synonyme, total. Andere Beschreibungen zu finden. Hilft, glaube ich, auch Google nochmal, um die Relevanz stärker die Relevanz des Textes als höher einzuschätzen, weil scheinbar sich der Autor in dem Themenfeld auskennt und nicht immer nur diesen einen Begriff benutzt.
Ja. Das ist richtig. Wir sprechen auch nicht unbedingt von Keywords, die wir optimieren, sondern eher von Keyword-Clustern oder Keyword-Sets. Das bedeutet, eine Suchintention kann über verschiedene Keywords gesucht werden. In der Regel sind es 5, 10, es kann aber auch 100 Variationen sein, die wir dann eben natürlich in den Text integrieren und eben nicht nur auf ein bestimmtes Keyword optimieren, sondern immer so auf ein Keyword-Set von verschiedenen Variationen des Begriffs. Es können auch Synonyme sein. Kfz-Versicherung und Autoversicherung sind zum Beispiel so Kandidaten, da eher eine Landingpage relevant wäre und eben nicht zwei. Und so kann man eben Keyword-Stuffing vermeiden, wenn man sagt, okay, wir bauen natürlich unser Keyword-Set in den Lesefluss ein.
Das hilft mir auch, also dieses Keyword-Set, um auch relevanten Content zu erstellen. Wir haben jetzt zum Beispiel, erstellen wir gerade eine Seite im Bereich Buchhaltung zum Thema Lieferschein. Wenn man eben schaut, klar, das Keyword Lieferschein ist jetzt das größte Suchvolumen, aber danach kommt eben das Thema Lieferschein-Vorlage. Das heißt, die Leute wollen nicht nur wissen, wozu ist ein Lieferschein da, was muss da rein, sondern wollen auch konkret eine Vorlage haben. Dann geht es auch schon weiter mit dem Thema elektronischer Lieferschein. Also das heißt, du kannst ganz gut ein Kapitel dann integrieren. Okay, wie macht man jetzt so einen Lieferschein nicht immer händisch oder mit Word oder Excel, sondern wie kriegt man das auch elektronisch hin? So, insofern kann mir dieses gesamte Keyword-Set eigentlich auch für meinen Artikel ganz gut vorgeben, was soll dann rein? Und wie kann ich dann wieder Punkt Nummer zwei, nicht nur für die Suchmaschine, dass dann ganz oft Lieferschein dort steht, sondern die Probleme oder die Fragen der User werden aufgegriffen. Ich kann eine Vorlage anbieten, ich kann aufzeigen, wie mache ich das elektronisch. Und da gibt es halt noch weitere kleine Detailfragen, die dann immer aufgezeigt werden.
Genau. Und ich finde immer, eine gute Idee ist, einfach mal selbst nach dem Begriff zu googeln und zu schauen, wer rankt eigentlich dort auf den ersten Positionen bei Google, was machen sie besonders gut, wo kann ich mich vielleicht auch orientieren, wo sehe ich auch als Experte, ja, da haben die das Thema nicht perfekt bedient. Ich kann mit meiner Expertise da noch viel mehr beitragen. Und genau das ist ja auch das, was Google möchte, dass man seine eigene Expertise auch mit reinbaut. Man sagt, hey, ich bin der Experte, die Experte für ein Thema XYZ und meine Expertise, die ich über die Jahre gesammelt habe als Person, als Unternehmen, die baue ich auch in meine Inhalte ein.
Dann kommen wir zum Fehler Nummer 8.
Wird auch sehr gerne gemacht, sehe ich immer wieder, dass im Grunde für den gleichen Begriff oder auch die gleiche Suchintention, was wir gerade gelernt haben, immer wieder Inhalte produziert werden. Das bedeutet, auch hier hilft nicht mehr unbedingt der Positionierung, sondern ist eher kontraproduktiv, weil wir uns interne Konkurrenz aufbauen. Bedeutet, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, muss ich mich entscheiden, auf welchem Seitentyp, auf welcher Seite meiner Webseite will ich dieses Thema bedienen. Und dann ist das Thema auch dort abgeschlossen. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn ich sage, ich bin jetzt Logistiker oder Logistikunternehmen und schreibe jede Woche einen Blogbeitrag über die Logistik an sich, wird mich das nicht weiterführen, sondern ich gebe Google sozusagen ganz, ganz viele Dokumente, die auf die gleiche Suchintention einzahlen und dann kam es eben zu Kannibalisierungen. Und das ist meiner Meinung nach ein häufiger Fehler, weil einfach nicht verstanden wird, was ist eigentlich eine Suchintention, wie ist sie für sich abgeschlossen, was ist vielleicht wiederum ein neues Thema oder ein Subthema. Und das ist etwas, was man immer wieder auch sich selbst vor Augen führen kann, wenn man anfängt zu suchen. Ja, also wenn man zwei Suchergebnisse gegeneinander legt, da sieht man zum Beispiel auch bei Kfz-Versicherung, Autoversicherung, sind die Suchergebnisse zu 80% deckungsgleich, dann ist ein Thema, eine Landingpage, die ich optimiere. Wenn ich aber sehe, okay, es gibt noch das Thema Autoversicherung, Kfz-Versicherung für junge Leute, das ist dann vielleicht ein anderes Thema, weil hier eine andere Zielgruppe angesprochen wird. Und das kann man über alle Branchen hinweg sehen. Deswegen ist es eben so wichtig, sich einen ganz klaren Plan zu machen, auf welcher Unterseite welche Themen bedient werden, um eben diese, sagen wir mal, Duplizierung von Themen über verschiedene Blogbeiträge, auch über die Zeit, so gut wie möglich zu minimieren. Und dann lieber einen älteren Blogbeitrag zu aktualisieren, wenn es nötig ist, aber jede Woche zum gleichen Thema zu schreiben im Blog, wird das Ranking nicht verbessern.
Ja, dann nehmen wir das Lieferschein-Thema nochmal. Also ich habe eine Seite zum Thema Lieferschein und dann entscheide ich mich noch 10 Tipps für den Lieferschein, die 10 Fehler beim Lieferschein oder 10 Beispiele für einen Lieferschein. Das wird vermutlich, weil es ja alles dann relativ kleinteiliger Content ist, glaube ich, Google dann auch ein bisschen verwirren, beziehungsweise wird sich Google nicht alle 4 Seiten aussuchen und sagen, oh, Position 1, 2, 3, 4, sondern sich irgendeine Seite davon greifen. Wahrscheinlich auch je nachdem, wie stark dann die jeweilige Seite intern vielleicht noch verlinkt ist. Ja. Aber ich verliere halt durch diese, wahrscheinlich werden dann ja auch Content-Themen auf den Seiten wiederholt. Ja. Ich verliere einfach durch diese Aufteilung einfach die Power, die quasi eine gute Seite, die ja Beispiele, Fehler und Tipps auch enthalten kann, genau, dann eigentlich entwickeln könnte.
Genau, definitiv. Ich habe letztens ein schönes Beispiel gesehen, was eigentlich so prädestiniert wäre für Kannibalisierungsprobleme, für eben so sehr ähnliche Inhalte, war das Thema OKR-Beispiele. Es gibt einmal OKR-Beispiele als einen sehr starken Begriff, der stark nachgefragt wird bei Google. Und dann gibt es natürlich noch so Subthemen wie OKR-Beispiele im Vertrieb, OKR-Beispiele im Marketing, OKR-Beispiele im HR. Und da hat der Erstplatzierte rankt gefühlt für alle Variationen, weil sie sich entschieden haben, eine Landingpage zu launchen, wo sie im Allgemeinen über OKR-Beispiele sprechen und dann sozusagen mit Sprungmarken immer einen Absatz haben für die jeweilige Branche, für HR, für Vertrieb, für Marketing, für Logistik, für Dev. Und dadurch ranken sie halt sehr, sehr stark mit einer Seite, anstatt zu sagen, wir haben jetzt irgendwie 10 Unterseiten, die eben alle sehr ähnlich sind, weil sie OKR-Beispiele bedienen.
Na, ganz spannend. Dann lass uns mit Fehler Nummer 9 weitermachen.
Fehler Nummer 9 sehe ich auch häufig bei kleineren Unternehmen oder auch im Mittelstand, dass sozusagen Inhalte dann über verschiedene Plattformen genutzt werden. Also das heißt zum Beispiel eine Über-uns-Seite beschreibt, wer wir sind und dieser Inhalt wird dann auch wiederum in einem Branchenverzeichnis verwendet oder auf einer Messe verwendet. Das führt zu doppelten Inhalten, kann dazu führen, dass wir unser Ranking eben verlieren oder auch unser Ranking instabil wird, weil Google sieht, dieser Inhalt ist auf verschiedenen Plattformen zu finden und es kann auch gut sein, dass eine Plattform, die stärker als unsere eigene Webseite ist, dann vor uns anfängt zu ranken und eigentlich wollen wir ja mit unserer eigenen Webseite gefunden werden. Das ist ein Problem. Anderes Problem könnte eben sein, dass man doppelte Inhalte hat, weil man das über verschiedene Dokumentenformate ausspielt. Einmal hat man vielleicht ein PDF, was bei Google gefunden wird und dieses PDF gibt es auch als HTML-Variante oder als Blogbeitrag. Das kann eben auch zu doppelten Inhalten führen. Das ist häufig dann ein Konfigurationsthema in der Technik, aber ich sollte sicherstellen, dass jede Unterseite, die ich auf meiner Webseite habe, komplett unique ist, sofern ich sage, ich möchte damit Rankings generieren. Anderes Beispiel sind klassisch Pressemitteilungen. Die werden bei uns im Presseraum veröffentlicht als Unternehmen, als auch auf vielen anderen Plattformen. Sofern ich weiß, dass ich damit keine Rankings generieren kann, ist es okay. Aber wenn ich sage, ich möchte Rankings generieren, dann sollte man überlegen, ob man die Inhalte aus der Pressemitteilung vielleicht für den Blog nicht anders aufbereitet und dann eben hat einmal Neukundengewinn für ein B2B-Unternehmen. Neukundengewinn wird ein Blogbeitrag und daraus wird eine Pressemitteilung, die aber anderer Inhalt ist und nicht 1:1 identisch.
Ja, das ist ein spannender Punkt, ne? Dass man im Prinzip nicht versucht, einfach durch das Streuen von den immer gleichen Inhalten, Hauptsache überall oder versucht omnipräsent zu sein, weil das führt dann auch nur dazu, Google wird sich schon irgendwie entscheiden,
genau.
Trifft aber dann eine eigene Entscheidung und dann ist vielleicht das PDF, was rankt, aber eben nicht die Seite oder die HTML-Seite dazu. Und da müssen wir entscheiden, ob das eigentlich in unserem Sinne ist, genau. Dass der User gleich zu dem PDF kommt. Das PDF wird vermeintlich in diesem Blogbeitrag quasi als tolles PDF angepriesen, was man auch noch gegen E-Mail-Adresse im Zweifel runterladen soll. Aber Google findet das PDF halt, wenn es nicht quasi versteckt ist, halt schon so und bietet es dann gleich dem User an.
Ja, und häufig ist es auch so, dass PDF-Dokumente ja wie so eine Sackgasse sind. Es gibt keine Navigation, es gibt keine Kontaktmöglichkeiten. Das bedeutet, ich würde auch immer mir anschauen, man kann über die Google Search Konsole prüfen, wie viel Traffic bekommen eigentlich meine PDF-Dokumente und dann halt auch sich hier die strategische Frage stellen, macht es nicht Sinn, dafür eher eine HTML-Seite, also eine klassische Webseite, Unterseite zur Verfügung zu stellen, weil man da eben die Kontaktmöglichkeit hätte, Kontaktformular zu integrieren, man hätte die Navigation, der Nutzer, die Nutzerin kann ganz anders interagieren als mit einem PDF, was im Grunde wie eine Sackgasse fungiert.
Matthias, Fehler Nummer 10.
Der letzte Fehler, auch stark im Mittelstand, im B2B, im KMU-Bereich zu sehen, ist, dass im Grunde sich auf minderwertige Verlinkungen konzentriert wird oder letztendlich irgendwie Verlinkungen aufgebaut werden, die nicht qualitativ hochwertig sind. Es gibt auch ganz viele Plattformen wie ein Fiverr, wie ein eBay, wo man sich irgendwie Linkpakete kaufen kann, die aus dubiosen Quellen kommen. Und das wird eher einem Schaden als einen Mehrwert bringen, sondern hier auch ganz klar zu sagen, das ist fast schon wie eine Art PR für mein Unternehmen, dass ich sicher gehen muss, dass ich Verlinkungen gewinnen kann. Sei es jetzt vielleicht über eine Handelskammer, dass ich da vielleicht ein Interview gebe. Sei es jetzt vielleicht über ein regionales Magazin, wo es vielleicht ein Unternehmensprofil gibt, dass quasi jemand über mich schreibt. Im B2B-Bereich kennen wir das sehr, sehr gut, dass oder sehr häufig, dass so Branchenverzeichnisse genutzt werden. Die würde ich sagen, im B2B-Kontext sind die total legitim, kann man nutzen, weil auch immer noch Menschen gibt, die gelbe Seiten und Co. verwenden. Aber man sollte eben gucken, dass man nicht sich irgendwelche Linkpakete kauft, über diverse Plattformen, wo man gar nicht weiß, was man da tut. Das bedeutet, entweder ist es schädlich oder es ist rausgeworfenes Geld. Vielmehr sollte man eine Art Pressearbeit machen, lokale Pressearbeit machen und zu schauen, okay, wo können wir uns einbringen, vielleicht auch mit Förderung, vielleicht auch mit Sponsoring im Sportverein etc. pp. Das finde ich, sind alles so legitime Varianten, um an Verlinkungen zu kommen, weil für Google natürlich nicht nur der Inhalt auf der Webseite relevant ist, sondern auch meine Reputation als Unternehmen, wenn ich extern verlinkt werde, stimmt das für oder entspricht das bei Google einer Empfehlung? Bedeutet, je mehr Unternehmen mich empfehlen, je mehr Unterseiten mich oder Domains mich empfehlen, desto relevanter kann ich werden für meinen Themenkomplex.
Aber auch zu diesem Thema, wie man gezielt auch gute Links aufbauen kann, haben wir auch eine Folge gemacht. Da gibt es eine ganze Reihe an Tipps und Strategien, die nachhaltiger sind, als eben irgendwie Backlinks zu kaufen oder mich einfach irgendwo sinnlos einzutragen. Dann lieber einen guten Link als 10 so eine schlechten Links. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Genau.
Ein Thema kam jetzt gar nicht zur Sprache, deshalb würde ich das einfach nochmal kurz als möglichen Fehler ins Feld führen. Ist es ein Fehler, KI für SEO zu nutzen?
Ich würde sagen, wenn man weiß, wie man es einsetzt, nein. Na, natürlich kann ich auch mit KI doppelte Inhalte generieren. Ich kann natürlich mit KI auch irgendwie Keyword-Stuffing betreiben, wenn ich der KI sage, baue noch mehr Keywords ein oder optimiert es noch stärker. Das bedeutet, die ganzen Fehler, die wir gesehen haben, viele davon können wir auch mit KI quasi begehen, weil auch zum Beispiel die KI vielleicht nicht die perfekte Strategie für uns ausarbeiten kann. Ich würde sagen, KI, egal in welcher Art und Weise, ist ein weiteres Hilfsmittel, ist ein Tool, was uns helfen kann, schneller ans Ziel zu kommen. Ob das, was da rauskommt aus diesen ganzen Large Language Modellen oder auch aus anderen KI-Tools, ist trotzdem noch unsere Aufgabe, das zu hinterfragen und das zu bewerten. Bedeutet, ich würde niemals blind einer KI vertrauen, aber als Sparring mit richtigen guten Inhalten, die ich vielleicht vorfüttere oder wo ich die Inhalte auch nochmal Korrektur lese, korrigiere, anreichere, dann kann KI definitiv helfen. Und ich würde sagen, richtig eingesetzt ist es definitiv eine Hilfe. Sich komplett auf KI zu verlassen, kann wiederum zu Problemen führen.
Matthias, vielen Dank für die 10 plus dann noch einen Fehler. Zum Abschluss dann einfach nochmal, jetzt haben wir viel über Fehler gesprochen, wenn du jetzt nochmal das umdrehst und quasi deinen wichtigsten Tipp, Ratschlag, deine Methode präsentierst, wie wir Suchmaschinenoptimierung angehen.
Ja, ich würde sagen, der erste Schritt ist wirklich, den Nutzenden und den potenziellen Kunden in den Vordergrund zu stellen und dann eben zu verstehen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Lösungen, die die Person sucht, die Dienstleistung, die Person sucht und darauf basierend meine Webseite zu gestalten. Also inhaltlich einmal zu verstehen, welche Themen und Keywords sind relevant, dann dafür die richtigen Inhalte zu produzieren, da kann auch KI helfen und dann eben sicherzustellen, dass wir ein gutes Nutzererlebnis haben, dass wir eine schnelle Webseite haben mit einem SSL-Zertifikat und dass es einfach Spaß macht, mit dieser Webseite zu interagieren und auch meine Reputation oder meine Expertise als Unternehmen, als Freelancer, als Handwerker auch wirklich darstellt und nicht einfach nur eine digitale Visitenkarte darstellt. Und dann der letzte Bereich, das ganze Thema PR, Pressearbeit, Aufbau der eigenen Autorität, der Reputation, das ist dann immer ein sehr, sehr langwieriger Prozess, der kommt nicht von heute auf morgen. Und das ist dann etwas, wo ich wirklich Arbeit reinstecken muss, wo ich Beziehungen aufbauen muss, damit eben auch andere Portale auf mich verlinken, um erfolgreich in der Suchmaschinenoptimierung zu sein.
Matthias, vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Wenn ihr Themenwünsche und Vorschläge habt, schreibt uns gerne an podcast@fürgründer.de, genauso wie Verbesserungsvorschläge gerne auch. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Erfolg, wenn ihr über eure Suchmaschinenplatzierung nachdenkt, überlegt, was könnt ihr vielleicht besser machen, was könnt ihr von den Dingen anwenden, die Matthias gerade genannt hat oder welche Fehler macht ihr auch in Zukunft vielleicht dann nicht mehr. Viel Erfolg dabei. Denkt auch dran, die User, die auf eure Seite kommen oder die Leser, Leserinnen sollen natürlich auch irgendein Ereignis dann ausführen, also nicht nur eure Seite besuchen. Auch da müsst ihr dann genau schauen, wie könnt ihr dieses Ereignis, dass sie eben vielleicht einen Termin buchen, ein Formular ausfüllen oder schon auch einen Kauf tätigen. Wie könnt ihr das bestmöglich umsetzen? Das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.